In meinem Podcast habe ich immer wieder gerne Musiker zu Gast, die in der DDR große Stars waren und einige kenne ich persönlich seit dieser Zeit, wie André Herzberg, Kai-Uwe Kohlschmidt oder Ritchie, Rüdiger Barton von Silly. Doch wie war das in der DDR mit den Bands und den Fans? In dieser Folge erzähle ich euch von meinem ersten Konzert im Alter von 15 Jahren, was DDR-Rockmusik bei mir und vielen anderen ausgelöst hat, welche Anstrengungen unternommen wurden, um die Lieblingsbands wie Stern Meißen, Silly, Pankow oder Lift zu sehen, aber auch in welche Gefahr ich mich insbesondere in einer Situation gebracht habe. Eine Folge, die ich meinem Konzertfreund der ersten Stunde, Carsten, widme. Viel Spaß dabei. Wenn dir mein Podcast gefällt, kannst du ihn mit einem Kaffee unterstützen. Wie das geht, erfährst du in den Shownotes. Und nun viel Spaß bei Born in the GDR, meine Geschichten aus einem verschwundenen Land mit dem Titel Musikerweckung. Und wie immer gilt für meine persönlichen Podcast-Folgen, Geschichte ist so wahr, wie Geschichte eben wahr sein kann. Für Jugendliche ab 14 Jahren gibt es im Leipziger Haus Auensee am Sonntagnachmittag Disco bis 20 Uhr. Meine Klassenkameraden gehen jetzt dahin, mich interessiert das wenig, denn ich entdecke den Song Star-Mädchen der Band Stern Meißen für mich. Der Song handelt von einem 13-jährigen Mädchen, das sich in einen Musiker oder Star verliebt. Ich finde mich in dem Text wieder, auch wenn die Message ist, dass sie nie in die Nähe ihres Idols kommt und deshalb das echte Leben und einen normalen Jungen ablehnt und zum Schluss allein bleibt und keinen mehr findet. Den letzten Part des Textes mag ich daher nicht. Meine Reflexion ist eine andere. Ich frage mich, was das echte Leben eigentlich sein soll. Schließlich bin ich jung und alles ist möglich. Wieso sollte sich zum Beispiel mein Star nicht auch in mich verlieben können? Wieso sollte das nicht möglich sein? Schließlich muss ja auch irgendwer mit ihnen zusammen sein. Der Song löst ein ungekanntes Gefühl in mir aus, denn er thematisiert etwas, was ich anziehend finde. Hinzu kommt, Stern Meißen hat seit kurzem einen neuen Sänger und der gefällt mir. Von meinem Taschengeld kaufe ich mir das Stern Meißen-Album Taufrisch als Langspielplatte. Fortan wird es nach der Schule, bevor meine Eltern nach Hause kommen, hoch und runter gehört und zwar immer mit dem Lautstärkeregler am Anschlag. Allein die Tatsache, dass auch alle anderen Hausbewohner am Nachmittag bei der Arbeit sind, rettet mich davor, dass sich jemand bei meinen Eltern wegen des Lärms beschwert. Ich tauche mit der Musik in meine Teenagerwelt ab. Es ist eine Welt nur für mich, die mich abgrenzt von der Schule, von meinen Eltern. Hier bin ich ich. Bei dieser Musik kann ich meinen Träumen freien Lauf lassen und meine Batterien wieder aufladen. Mir gelingt es, meine Eltern zu überreden, dass ich zum Stern-Meißen-Konzert darf, mein allererstes Konzert überhaupt. Eine Freundin aus der Klasse überzeuge ich mitzukommen, auch wenn sie weniger begeisterungsfähig für die Band ist als ich. Mein Vater fährt uns sogar mit dem Auto nach Markkleeberg in den Lindensaal, wo das Konzert stattfindet und holt uns auch wieder ab. Ohne Erwachsene ein Konzert zu besuchen, ist unter 16 Jahren nicht üblich und ein großer Vertrauensbeweis meiner Eltern mir gegenüber. Der Saal ist bestuhlt und ich setze mich neben einen Jungen in meinem Alter. Er sagt zu mir, dass er Carsten heißt. Wir kommen ins Gespräch, es ist nicht sein erstes Stern-Meißen-Konzert. Er ist quasi schon Profi und ich hoffe, von ihm mehr über die Band zu erfahren. Meine Neugier ist riesengroß. Kaum kommt die Band auf die Bühne, ist es auch schon um mich geschehen. Schlagartig verknalle ich mich in den Frontmann. Keinen hält es auf den Sitzen, auch uns drängt es nach vorn zur Bühne. Die Musik dringt tief in mich ein, den Bass im Körper zu spüren, ist wie eine Erweckung. Alles, was vorher war, unbedeutend. An diesem Abend wird das Tor zur Erwachsenenwelt unwiderruflich aufgestoßen. Was ich hier sehe und höre, löst ungeahnte Glücksmomente in mir aus und nach diesem Gefühl werde ich schlagartig süchtig. Ralf, der Sänger, sieht live noch besser aus als auf den Bildern, die ich von ihm kenne. Fotos und Infos von Bands sind in der DDR schwer zu bekommen. Wenn man Glück hat, kann man ab und zu etwas im einzigen DDR-Musikmagazin Melodie und Rhythmus finden. Meistens jedoch sagt die Kioskverkäuferin, dass das Heft schon ausverkauft ist, obwohl man jeden einzelnen Tag nach der Schule bei ihr nachfragt. Eine Stunde später, Schulschluss, kann bedeuten, dass die Chance gen Null sinkt. Denn ein genaues Erscheinungsdatum gibt es nicht, so ist es immer ein Glücksspiel. Deshalb kauft meine Oma für mich immer auch ein Magazin, wenn sie eins erwischt. Wenn man allerdings zur richtigen Zeit kommt und man den Stapel ganz vorn auf der Theke vorm Verkaufsfenster sieht, ist das ein Glücksgefühl, das heute nicht mehr zu reproduzieren ist. Man weiß, man kann sich heute Nachmittag mit der Zeitschrift in sein Zimmer zurückziehen. Die Erwartung, etwas Neues über die Lieblingsband zu erfahren, ist sehr hoch. So manches Heft liefert aber zu wenig Rock- und Popmusik, die mich interessiert, denn es werden auch russische, ungarische oder polnische Bands porträtiert, die mich nicht die Bohne interessieren. Ob die überhaupt Fans in der DDR haben? Ich kenne niemanden, der das hört. Nach meinem ersten Konzert warte ich mit Carsten, meiner Schulfreundin und einer Handvoll Fans auf die Jungs von Stern Meißen am Bühneneingang des Gebäudes. Während der Sänger Autogramme schreibt, nehme ich allen Mut zusammen und gebe ihm unvermittelt einen Kuss auf die Wange. Er lacht irritiert. Das traut sich sonst keine. Davon zehre ich bis zur nächsten Begegnung, die ich kaum erwarten kann. Die Unterschrift des Sängers mit schwarzem Filzstift auf meinen linken Unterarm geschrieben, überlebt mehr als 8 Wochen, wenn auch am Ende nur noch rudimentär. Sie wird wie ein teures Schmuckstück stets gut sichtbar der Öffentlichkeit präsentiert. So stolz bin ich darauf, meinem Idol so nah gewesen zu sein. Carsten und ich telefonieren seit unserem Kennenlernen nach der Schule nun fast täglich. Wir genießen beide den Luxus, dass unsere Familien einen Telefonanschluss in der Wohnung haben. Denn das ist nicht selbstverständlich. Noch 1989 verfügen nur 11 von 100 Haushalten über einen. Unter einer Stunde telefonieren schaffen wir es kaum, uns auszutauschen. Während unsere Eltern nachmittags noch arbeiten, haben wir Zeit, am Telefon über alles Mögliche, aber vor allem über Musik und Bands zu reden. Stundenlang nehmen wir Songtexte auseinander, untersuchen die Bedeutung von Textpassagen nach einem Sinn zwischen den Zeilen, interpretieren und mutmaßen. Die Worte unserer Band und den Bands, die wir sonst mögen, sind Orientierung und Guide in unserer sich gerade voll entfaltenden Pubertät. Das Lebensgefühl, das vermittelt wird, empfinde ich als positiv und zukunftszugewandt. Den Textfetzen »Wunder macht der Mensch sich selbst« des Stern-Meißen-Sängers, den er mir später in mein Poesiealbum schreibt und aus seinem Solo-Hit »Wunderland« stammt, inspiriert mich lange Zeit. Es ermuntert mich, jedes Nein oder geht nicht zu hinterfragen. Glücklicherweise ist der Ortstarif des DDR-Fernsprechwesens so großzügig getaktet, dass das Dauertelefonieren mit meinem neuen Musikfreund in der Telefonrechnung meiner Eltern nicht weiter auffällt. Von nun an sind Carsten und ich ein Konzert-G-Team. Wir schmieden Pläne, welche Auftritte wir uns neben unserer Lieblingsband Stern Meißen ansehen müssen. Weiter als 2 Stunden Fahrzeit mit Bus oder Bahn von Leipzig aus darf die Anreise zu Konzerten nicht sein, damit es noch möglich ist, am selben Tag wieder nach Hause zu kommen. Da wir die gleichen Bands mögen, reisen wir fast jede 2. Woche in die Umgebung von Leipzig, wenn nicht direkt in Leipzig etwas stattfindet. So lernen wir eine Menge Parkbühnen, Kulturhäuser oder sonstige Veranstaltungsorte, auch NVA-Veranstaltungslocations kennen und kommen in Orte mit Namen wie Teuchern, Böhlen oder Wolmirstedt, in die wir sonst vermutlich nie freiwillig fahren würden. Oder wir fahren in aller Früh nach Dresden, um die Rundsendung zu sehen, weil dort Stern Meißen auftritt. Das Taschengeld reicht immer für die Deutsche Reichsbahn. Selten kostet eine Hin- und Rückfahrt mehr als 10 Mark, eher deutlich weniger. Denn 1 Kilometer Zugfahren kostet Mitte der 80er Jahre nur 8 Pfennige. Eintritt müssen wir nie zahlen. Für die Bands ist es selbstverständlich, dass ihre engsten Fans, ein kleiner Kreis, mit denen sie im Austausch stehen und denen sie sich verbunden fühlen, kostenlos reinkommen. Diese Großzügigkeit resultiert auch daraus, dass keine der erfolgreichen Bands gegen die Tür spielt, also auf die tatsächlichen Einnahmen des Veranstalters angewiesen ist. Das Honorar steht vorher fest und ist subventioniert, ob genug Fans kommen oder nicht. Allerdings sind die Konzerte unserer Lieblingsbands beliebt und sehr gut besucht. Bald hilft Carsten den Bands vor Ort als Roadie, sodass unser Dazugehören auf noch solideren Füßen steht, noch selbstverständlicher ist. Kein Weg ist uns zu umständlich. Oftmals müssen wir 1-2 Mal mit der Bahn oder Bus umsteigen, um in das Dorf, in die Stadt zu kommen, wo das Konzert stattfindet. Kein Weg ist uns zu weit, keine Hürde hinzukommen zu hoch. In Diskos gehe ich hingegen so gut wie nie. Ich verstehe gar nicht, was man da will. Ich bin 17 Jahre alt, als ich plane, zum Auftritt der Band Lift nach Pirna zu fahren. Ich hatte mich bei einem Konzert, bei dem mehrere Bands spielten, mit dem neuen Gitarristen Bodo angefreundet und wollte mir nun ein Konzert anschauen. Es ist Spätherbst geworden, gerade ist nicht viel los in der Stadt. Die Anreise ist ein bisschen umständlich. Ich muss jeweils mit dem Zug in Dresden und Freital umsteigen, um nach Pirna zu kommen. Jedes Mal wird der Zug älter und langsamer. Carsten ist dieses Mal nicht dabei. Ich habe mir schon vorher im Fahrplan angeschaut, dass ich wahrscheinlich nur eine halbe Stunde des Konzerts sehen kann, da ich sonst die letzte Zugverbindung zurück nach Leipzig verpassen würde. Und das ist ausgeschlossen, darf nicht passieren, da ich am nächsten Tag in die Berufsschule muss. Dennoch ist es mir den Aufwand wert. Während des letzten Teilstücks der Bahnfahrt wird es schon dunkel. In Pirna am späten Nachmittag angekommen, bin ich darauf angewiesen, mich durchzufragen, um die Konzertlocation zu finden. Wo der Saal ist, keine Ahnung. Nach einer halben Stunde zügigen Laufens und mehrmaligen Fragens von Passanten komme ich an. Die Zeit muss ich auch zurück einplanen. Bodo und die Band sind zu meiner Freude schon da, empfangen mich herzlich. Ich bin nach der langen Reise allein froh, bekannte Gesichter zu sehen. Ich erzähle gleich bei Ankunft, dass ich nur kurz bleiben kann, da ich sonst nicht mehr nach Hause komme. Bodo fragt den Rest der Band, ob man nicht einen kleinen Umweg fahren könne, dass es eine Autobahnabfahrt bei Leipzig gibt, an der direkt an der Ausfahrt eine Straßenbahnlinie liegt, die mich in die Stadt bringen könne. Die Band diskutiert darüber und sie stimmen zu, mich an der Ausfahrt abzusetzen, damit ich das ganze Konzert sehen kann. Ich bin unglaublich glücklich, dass sie wegen mir einen Umweg fahren wollen und ich noch bleiben kann. Ich vertraue der Band, dass sie ihr Versprechen einhält und genieße das Konzert. Wir erreichen die Autobahnabfahrt Torgauer Straße bei Leipzig. Ich steige aus dem Auto, es ist nachtdunkel. Meine Erinnerung täuscht mich ein wenig. Die Straßenbahnhaltestelle ist doch nicht so nah, wie ich dachte. Sie ist 300 Meter weit entfernt auf der anderen Straßenseite und nicht genau an der Autobahnausfahrt. Plötzlich bin ich allein in der Nacht. Die Band ist auf die Autobahn zurückgefahren, nicht ohne, dass Bodo mich vorher bei der Verabschiedung fragt, ist es wirklich okay, dass wir dich hier rauslassen? Sie haben extra einen Schlenker auf ihrem Weg nach Berlin gemacht, hätten auch die kürzere Strecke auf der Autobahn Dresden-Berlin nehmen können. Ich will nicht umständlich sein. Klar, super, dass ihr mich gefahren habt. Ich komme klar, sage ich selbstbewusst, vor allem zu mir selbst. Kaum sind sie weg, verblassen mit den Rücklichtern des Autos auch die letzten Lichter in der Dunkelheit. Es ist nun schon nach Mitternacht und ich begreife, dass es zwar hier die Straßenbahnlinie 13 gibt, die ich vom Vorbeifahren mit meinen Eltern kenne, ich aber dennoch mutterseelenallein in der Nacht im Niemandsland zwischen Taura und Leipzig stehe. Es ist so dunkel, dass ich meine Hand vor Augen nicht sehen kann. An der unbeleuchteten Haltestelle angekommen, lese ich auf dem Fahrplan, dass die nächste Bahn in einer knappen Stunde kommen soll. Sie muss gerade weg sein und um diese Uhrzeit fährt sie nur einmal die Stunde. Es ist empfindlich kalt, mir schlottern die Knie, so durchgefroren bin ich in kürzester Zeit. Ich entschließe mich, nicht stehen zu bleiben und zu warten. In einer Stunde könnte ich schaffen, 1 bis 2 Haltestellen zu laufen. Da würde mir warm, da bewege ich mich wenigstens in die Richtung, die nach Hause führt, schmiede ich einen Plan. Hier wirkt alles wie auf dem Land. Ich zweifle fast, dass ich ganz nah an der Innenstadt von Leipzig bin. Alles schläft, kein Mensch zu sehen. Der Wind erzeugt gruselige Töne und ich lege noch einen Zahn zu, um noch schneller voranzukommen. Hier irgendwo in der Gegend waren wir im Rahmen der Zivilverteidigung zur Besichtigung in einem Atomschutzbunker, geht es mir durch den Kopf. Ein Kurs für Mädchen, den wir Ende der 9. Klasse kurz vor den Ferien absolvieren müssen, während die Jungs Wehrdienst proben. Bei der Ankündigung des Ausflugs in den Atomschutzbunker ging meine Fantasie mit mir durch. Ich stellte mir vorher vor, wie interessant das sein würde, wie unspektakulär es dann war. Man hat uns vorher nicht gesagt, dass der Bunker nicht mehr genutzt wird und leer steht. 1-2 Kilometer bin ich schon gelaufen, immer den Straßenbahnschienen nach. Dort vorn, nach dem Berg, ist es nicht mehr weit zur Ernst-Thälmann-Straße, rede ich mir Mut zu. Da fahren dann noch weitere Straßenbahnlinien. Bis dahin muss ich es schaffen. Auf dem Berg angekommen, muss ich fast mit Entsetzen feststellen, dass mich meine Erinnerung trügt, dass ich mich verschätzt habe. Es ist noch eine viel weitere Strecke, als ich gedacht habe. Und jetzt bekomme ich ein wenig Panik, da ich schon eine Dreiviertelstunde gelaufen bin. Lichter von einer Straßenbahn sind hinter mir in der Ferne auch nicht zu sehen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass sie nachts ausfällt. Wenige Autos haben mich schon überholt. Langsam zweifle ich an mir und meinem Plan, bereue ein wenig, wie ich den gesamten Trip so blauäugig angehen konnte. Ich drehe mich immer wieder um, damit ich die Straßenbahn nicht verpasse, sollte doch eine kommen. Da kommt ein Auto näher, fährt ein weißer Wartburg langsamer und hält neben mir. Der Fahrer macht die Beifahrertür manuell von innen auf. Ich sehe einen Mann hinter dem Steuer, keine Ahnung wie alt, vielleicht 40, vielleicht Mitte 40, er ist allein. Wo musst du denn hin, fragt er mich. Nur darunter zeige ich mit dem Finger in die Fahrtrichtung. Bis zur Ernst-Thälmann-Straße, von da aus komme ich gut weiter. Ich bin skeptisch. Ein, zwei Autos sind auf dem Weg an mir schon vorbeigefahren und ich habe überlegt, was ich tue, wenn eins anhält. Denn für den Rest der Strecke würde ich noch einmal so viel Zeit brauchen wie bisher. Ich muss so schnell wie möglich nach Hause, sonst droht Ärger mit meinen Eltern, die mich spätestens Mitternacht erwarten. Da erhoffe ich insgeheim beim langsamer Werden des Wartburgs ein wenig, dass es eine Mitfahrgelegenheit sein könnte. Obwohl ich nie vorher getrampt bin und es auch nicht vorhabe, denn mir wurde plausibel beigebracht, dass es ein gewisses Risiko bedeutet, denke ich jetzt, du steigst nur ein, wenn der Fahrer absolut vertrauenswürdig aussieht. Ich schaue ins Auto und versuche, so viel Informationen wie möglich aufzunehmen. Als erstes nehme ich wahr, dass der Fahrer eine NVA-Uniform trägt. Soweit ich das ohne tieferes Wissen deuten kann, meine ich, einen höheren Dienstgrad zu erkennen. Fatalerweise assoziiert mein Gehirn nun Folgendes. Uniform ist gleich Vertrauenswürdigkeit. Der Risikopart in mir sagt, es sind nur 3 Kilometer bis dahin, wo ich hin muss. Es ist im Prinzip nur die Straße geradeaus. Was soll schon passieren? Ich denke, ein wichtiger Mann der Armee würde nicht auf komische Gedanken kommen. Meine Lage und die Wahrscheinlichkeit, dass niemand Vertrauenswürdigeres vorbeikommen wird, übertrumpft meine Restzweifel. Ich steige ein. Da man die Autotür jederzeit selbst von innen öffnen kann, um rausspringen zu können, ist dies eine weitere Sicherheit, sollte der Fahrer links oder rechts von der Strecke abbiegen. Wir fahren los. Ich fühle mich trotz meiner persönlichen Sicherheitschecks nicht besonders wohl. Wo kommst du denn her um diese Zeit? Fragt der Armeemann. Ich antworte kurz und knapp, nur das Nötigste. Bin von Freunden abgesetzt worden, die Straßenbahn ist nicht gekommen. Der Wartburg fährt in die richtige Richtung los. Es ist nicht mehr allzu weit, konstatiere ich. Ich sitze trotzdem wie auf Kohlen. Plötzlich legt der NVA-Mann seine rechte Hand auf mein linkes Knie. Ich schaue entgeistert auf mein Knie. Wir könnten noch in den Wald fahren, sagt er völlig unvermittelt und ein wenig süffisant zu mir. Ich schaue ihn nicht an. Mir läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Instinktiv rutsche ich auf dem Beifahrersitz noch weiter Richtung Tür. Die nackte Angst macht sich in mir breit. Irgendwie schaffe ich seinen Satz, eine Frage ist es ja nicht, zu beantworten. Nein, ich muss nach Hause, kommt es aus meinem Mund. Ich kann es selbst kaum fassen, dass ich das so klar formulieren kann. Meine Hand greift jetzt nach dem Türöffner. Ich bin bereit, an der nächsten Ampel rauszuspringen, auch wenn ich mich verletze. Egal, Hauptsache hier raus. Jede Sekunde kommt mir nun ewig vor. Der Mann in der Uniform sagt nichts mehr und nun kann ich vom Weiten die kreuzende Ernst-Thälmann-Straße sehen. An der Ampel, die glücklicherweise rot ist, sage ich schnell Danke fürs Mitnehmen, stoße gleichzeitig die Tür auf. Der Wagen ist noch nicht mal zum Stehen gekommen. Schnurstracks gehe ich zur anderen Straßenbahnlinie über die Kreuzung, an der noch ein paar andere Menschen stehen. Meine Knie zittern. Ich drehe mich nicht mehr um. Irgendwie habe ich Sorge, dass er hinter mir herkommt. Aus dem Augenwinkel bekomme ich mit, dass sich der Wartburg entfernt. Zur Ruhe komme ich dennoch nicht. Den ganzen Nachhauseweg fühle ich mich unsicher. Ich bin froh, als ich ungefähr eine Stunde später die Tür unserer Wohnung hinter mir schließe. Ich bin besonders leise, hoffe, dass meine Eltern nicht mitbekommen, dass ich zu spät bin. In meinem Zimmer, in Sicherheit angekommen, versuche ich in meinem Kopf, das Gute des Tages in den Vordergrund zu stellen und zu vergessen, dass ich gerade verdammtes Glück hatte. Aber mir ist auch klar, dass ich eine solche Aktion nicht noch einmal allein starten werde. Alle Bands, die wir kennenlernen, sind nahbar. Es gibt keine allzu strenge Security bei Konzerten, wie das heute der Fall ist. Wenn man selbstbewusst auftritt und erklärt, dass man dazugehört, kommt man rein und kann auch in Kontakt mit der Band kommen, wenn man sich nicht allzu komisch anstellt. Carsten und ich sind meist schon beim Soundcheck dabei, was wir als sehr besonders und gleichzeitig als normal empfinden. Fernab von Konzerten hingegen scheinen die Bands und deren Mitglieder nicht nahbar. Man weiß nicht viel über sie. Es gibt auch keine Klatschpresse, die über sie schreibt. Privates oder Homestories sowieso nicht. Und es gibt nur wenig Musiksendungen im DDR-Fernsehen. Über die Musikszene wird nicht viel berichtet. Genau das kreiert aber ein Geheimnis, das es sehr interessant macht. Heute im Zeitalter von Instagram und Co. unvorstellbar. Tourdaten von den Bands, die mich interessieren, sowie Klatsch und Tratsch, bekommt man über die Fanclubs, mit denen man sich per Brief austauscht. Ich pflege losen Kontakt zu einem in Dresden. Wir tauschen uns gegenseitig per Post über Konzert- oder TV-Termine und die neuesten Erlebnisse rund um die Konzerte aus, die wir besuchen. Wir produzieren quasi unsere eigenen Reportagen und den Klatsch und Tratsch, den wir beobachten können. Das ist der einzige Gossip, der existiert und weitergegeben werden kann. So erfährt man, warum jemand die Band verlässt, wer neu dazukommt und woher, wer mit wem oder nicht mehr und warum. Vieles basiert auf Hörensagen. Wenn Musiksendungen wie Stopprock im TV laufen, bleibe ich zu Hause. Einen Videorekorder haben wir, wie die meisten, nicht. Ich kenne nur eine Klassenkameradin Ines, deren Eltern einen besitzen. Der Vater hat ihn für 10.000 Mark der DDR auf dem Schwarzmarkt gekauft, aber seiner Tochter verboten, ihn zu benutzen. Einmal führt sie ihn mir und ein paar Freundinnen aus unserer Klasse nach langem Überreden doch kurz vor. Dass man Filme wie im Kino zu Hause abspielen kann, bestaunen wir in ihrem Wohnzimmer wie das siebte Weltwunder. Noch heute bin ich stolz auf meine Eltern, dass sie mir so viel Freiheit in so jungen Jahren erlaubt haben, zu Konzerten zu fahren. Das liegt einerseits maßgeblich an Carsten. Meine Eltern lernen ihn kennen, vertrauen ihm, dass er gut auf mich aufpassen wird. Mein neuer bester Freund ist als Teenager schon fast 1,90 Meter groß und somit als Beschützer bestens geeignet. Wir sind beide gerade mal 15 Jahre alt, als wir gemeinsam in die große weite Welt losziehen. Der Deal mit meinen Eltern ist, Carsten bringt mich stets wieder bis zu meiner Haustür, egal wie spät es wird. Mein Deal mit meinen Eltern ist, dass ich zu den Konzerten darf, wenn meine schulischen Leistungen nicht darunter leiden. Das ist für mich eine Riesenmotivation und sehr schlau von Ihnen. Meine Leistung nur zu halten, ist mir zu unsicher. Mit Beginn der Konzerte ab der 8. Klasse werden meine Zensuren sogar noch besser. Sicher ist sicher. Negative Überraschung will ich nicht erleben. Zu wichtig ist mir meine neu entdeckte eigene Welt. Meine Eltern wissen das und nutzen das auch aus. Es kommt öfter mal vor, dass mir das bevorstehende Konzert kurzfristig gestrichen wird, weil ich Haushaltsarbeiten verweigere oder angeblich frech bin. Aber letzten Endes darf ich immer fahren, nur weiß ich es vorher nie genau. Selbst im Familienurlaub fahren mich meine Eltern 80 Kilometer weit zum Konzert von Stern Meißen von Zechliner Hütte nach Röbel, wo ich mich als die Coolste fühle, dass ich anscheinend so weit von der Heimat angereist komme und die Band damit überraschen kann. 1-2 Jahre später wird Silly die Band meines Herzens. 2 neue Mitglieder, einer von Stern Meißen, einer von Pankow, spielen seit kurzem dort und so sind wir 9 auch schnell integriert. Ich lerne Tamara Danz kennen, schätzen und lieben. Sie ist unglaublich nahbar und freundlich. Und dass der harte Kern an Fans, wie wir, immer um sie und die Band herumschwirrt, präsent ist, das ist einfach so. Durch die Musiker und ihre Crew wird das auch nie hinterfragt. Tamara wird mein Role Model, mein Frauenvorbild für die nächsten 10 Jahre. Sie ist eine selbstbewusste, starke Frau und das fasziniert mich. Sie ist 34 und könnte meine Mutter sein, doch darüber denke ich nicht nach. Tamara ist so ganz anders als die Frauen in meinem Umfeld, als meine Mutter oder meine Lehrerin. Tamara ist die Frontfrau einer Band, die sonst nur aus Männern besteht. Sie ist die Chefin, das gefällt mir. Aber nicht nur das, sie ist klug, hat Charisma. Jeder Satz, den sie sagt, sitzt. So empfinde ich es. Seit sie diese Struwelpeter-Frisur trägt, wie meine Eltern es nennen, toupiere auch ich mir die Haare wie verrückt, verbrauche Unmengen Haarspray, damit sie nicht zusammenfallen. In der Schule muss ich mich zurückhalten, aber privat werden die Haare malträtiert, wie es nur möglich ist. Dass ich ihr versuche, äußerlich zu ähneln, ist mein Statement, wo ich dazugehöre. Ihr Style ist einzigartig, enge Hosen, Leder, Nieten und Leomuster auf Oberteilen und Schuhen, das meiste schwarz, unglaublich cool, finde ich. Ab sofort werden nur noch schwarze Klamotten getragen und die Sonne gemieden. Tamara würde nie braungebrannt rumlaufen, bin ich überzeugt. Carsten und ich hängen oft in der Garderobe bei den Sillys ab und dennoch halten wir uns zurück. Wichtigstes Gebot, nicht nerven. Wir wollen uns mit ihnen austauschen, wollen aufsaugen, wie sie ticken. Es geht nicht nur um Musik, es geht um eine Lebenseinstellung und die wollen wir erfahren. Dass wir ihnen so nahe kommen dürfen, empfinden wir einerseits als Privileg, aber dennoch auch als normal. Unsere Stars stehen zwar für uns irgendwie auf einem Sockel, aber sie erhöhen sich in keinster Weise selbst, begegnen uns immer auf Augenhöhe. Sie sind die Ersten, die uns als junge Erwachsene ernst nehmen und daher fühlen wir uns zu ihnen hingezogen und suchen ihre Nähe. 1987 sind Carsten und ich bei einem Silly-Konzert in Dresden. Wir wissen, dass der letzte Zug viel zu früh nach Leipzig zurückfahren würde, aber wir lassen es darauf ankommen. Wir finden schon eine Lösung. Die Sillys laden uns nach dem Konzert ein, mit ihnen ins Hotel Njewa zu kommen. Dort wolle man an der Hotelbar noch was trinken. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Wir sitzen und reden und irgendwann macht auch die Hotelbar zu. Erst dann rücken wir mit der Sprache raus, dass wir keine Bleibe für die Nacht haben. Wir sollen einfach mit hochkommen. Tamara hatte sich schon vor einer Weile verabschiedet. Wir steigen in den Aufzug, irgendein Stockwerk spuckt uns aus. Alle verschwinden in irgendwelche Zimmer. Ich setze mich auf den Boden des Hotelflurs. Eine Tür geht auf, Tamara kommt aus dem Zimmer raus und setzt sich neben mich. Wir reden ewig über Gott und die Welt. Ich genieße die Zweisamkeit mit ihr. So allein für mich hatte ich sie noch nie. Ich weiß währenddessen schon, dies ist ein Moment, den ich nie vergessen werde. Tamara ist nahbar und doch wieder nicht, es ist ambivalent. Dann verschwindet sie wieder in einem der Zimmer. Erst viel später begreife ich, dass zu diesem Zeitpunkt bereits die Trennung von Keyboarder Richie und das Zusammenkommen mit Gitarrist Uwe, genannt Haspe, in vollem Gang gewesen sein muss. Ich habe mich gefragt, warum sie sich mir offenbart hat. Sie 34, ich 16. Ich habe es immer als Kompliment empfunden. Tamara bleibt für mich die schillernde, mutige Ausnahmekünstlerin. Auch als die Revolution sich zusammenbraut, ist sie in erster Reihe mit dabei. Kurz danach findet im September 1989 in der Parkbühne im Clara Zetkin Park in Leipzig ein Silly-Konzert statt. Seit Pfingsten in Berlin-Weißensee haben wir die Band nicht gesehen. Es ist unfassbar viel passiert in dieser kurzen Zeit. Seit ein paar Wochen haben sich die Friedensgebete in der Nikolaikirche zu Montagsdemonstrationen auf dem Ring um Leipzigs Innenstadt entwickelt. Eine gespenstische Stille liegt schon vor dem Konzert im Park um die Bühne herum. Eine geisterhafte Ruhe, die ich nur von den Montagsdemonstrationen in der Innenstadt kenne. 1-2 Stunden vor Beginn des Konzerts wird unter den Bandmitgliedern getuschelt. Carsten und ich bekommen nicht genau mit, worum es geht. Wortfetzen fliegen hin und her. Machen wir es, machen wir es nicht. Was, wenn die hier dicht machen? Die Leute sind doch wegen uns gekommen. Bekommen wir bruchstückhaft mit. Keine Ahnung, worum es geht. Irgendetwas liegt in der Luft, nur was? Das Einzige, was heute anders ist, ist, dass jede Menge hiesige Ordner, vermutlich Stasi, vor und um die Parkbühne platziert sind. Es wimmelt vor dem Eingang förmlich vor Leuten, die keine Anstalten machen, ins Konzert reinzugehen. Diese Beobachtung hat mir schon bei der Ankunft ein mulmiges Gefühl bereitet, denn diese Leute waren schon da, als wir am Nachmittag ankommen, um mit den Sillys vorm Konzert zusammen zu sein. Sicherlich spielt es eine große Rolle, dass auch Silly die Resolution von Rockmusikern und Liedermachern zur inneren Situation und zum Aufruf des neuen Forums unterschrieben haben, einen Frontalangriff auf die Politik der SED führt. Das Konzert geht los, wir sind gespannt, was passiert. Zwischen 2 Songs holt Tamara plötzlich einen Zettel aus der Hosentasche. Sie liest den Wortlaut der Resolution vor. Man merkt ihr an, dass auch sie aufgeregt und nervös ist. Was kann passieren? Keiner weiß es an diesem Abend. Möglich, dass das Konzert abgebrochen wird oder die Band verhaftet wird. Alles kann in diesen Tagen passieren. Die Zuschauer applaudieren frenetisch, ohne jegliches Pfeifen oder Zwischenrufe nach Tamaras Statement. Der Applaus konkurriert mit der gespenstigen Stille draußen. Tamara fügt keinen weiteren persönlichen Kommentar hinzu. Der Originaltext der Resolution steht für sich. Spontan seine Gedanken zu äußern, könnte jetzt ein Fehler sein. Das weiß sie. Jedes Wort zu viel könnte die Stasi dazu bringen, einzugreifen. Mit den Grenzen des Sagbaren kennen sich die Sillys bestens aus, wie ihre Texte immer wieder bewiesen haben. Die Resolution vorzulesen, das ist machbar. Sie kann nicht mehr ungeschehen gemacht werden, sie ist bereits öffentlich. Das Silly-Konzert geht weiter. Als es vorbei ist, läuft Tamara backstage an uns vorbei. Ist ja nochmal gut gegangen, sagt sie mit einem Lächeln auf den Lippen, mit ihrem typisch Berliner Dialekt im Vorbeigehen in unsere Richtung sichtlich erleichtert. Wir sitzen noch lange an diesem Abend hinter der Bühne zusammen, rauchen, trinken und reden. Man will erst aufbrechen, wenn die da draußen weg sind. Hier im Rundgemäuer der Parkbühne fühlen sich alle sicher. Die Resolution der Künstler, die Rückendeckung, die sie dem demonstrierenden Volk geben, empfinde ich als wichtige Legitimation, als wesentlichen Baustein der Revolution 89. Für mich ist es das Signal, es gibt kein Zurück mehr. Dass Tamara mir so viel bedeutet hat, dass sie mich mit ihrer Stimme, den klugen Texten der Musik heute noch durch Mark und Bein erschüttern kann, hätte ich ihr gern mit Abstand von 10, 20 oder 30 Jahren nochmal gesagt. Nur knapp 7 Jahre später fahren Carsten und ich am Morgen des 3. August 1996, knapp 2 Wochen nach ihrem Tod, zur Beerdigung von Tamara zum Friedhof Münchehofe bei Berlin, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Es ist mir ein tiefes Bedürfnis, persönlich von ihr Abschied zu nehmen, nach allem, was sie mir gegeben hat. Nach dem Mauerfall bis weit in die 90er Jahre reißt mein Kontakt zu den DDR-Bands weitestgehend ab. Jeder hat irgendwie mit sich zu tun, versucht sich zurechtzufinden. Ich verlasse Leipzig und meine Hood. Der Ostmusikszene schwindet die Kraft und sie zerbröselt. Man verliert sich aus den Augen. Ostmusik ist jetzt nicht mehr gefragt. Das kurze Vorführen der ostdeutschen Exoten in den Westmedien ist vorbei. Internationale Musik und Westdeutsche wird nun interessant, auch bei denen, die Ostmucke geliebt haben. Wer kann es ihnen verdenken? Und die Ostmusikszene muss ich erst wieder finden. Ich wende mich unterdessen dem Crunch und der elektronischen Musik zu. In Leipzig machen nun die ersten westdeutschen und internationalen Stars Stationen auf ihren Tourneen. Man saugt alles auf wie einen Schwamm, fast egal, wer kommt. Hier im Osten finden sie ein dankbares und frenetisches Publikum. Während sich bei meiner Freundin zu Hause jedes Weihnachten am Heiligabend das Who is Who der ostdeutschen Musiker trifft, bleibe ich viele Jahre weg. Ich nable mich ab. Ich bin Anfang 20, die meisten der etablierten Musiker sind gut 10 oder noch mehr Jahre älter als ich und ich spüre gerade in den ersten Jahren nach der Wende bei ihnen eine große Ratlosigkeit und auch Enttäuschung. Da ist keine Aufbruchstimmung, eher Lethargie. Jede Revolution frisst ihre Kinder, sagt Lise von Mona Lise, der Frauenrockband, mal zu mir. Ich kann mir nur vorstellen, wie schwer es sein muss, wenn man in der DDR gefeierter Star ist, eine gut laufende Karriere hat und plötzlich will dich keiner mehr hören oder sehen. Das ist sicher schmerzhaft und diese Wunden müssen erstmal heilen. Ralf, der Sänger von Stern Meißen, meine erste unerfüllte Teenagerliebe, treffe ich nach der Wende das erste Mal Anfang der 90er in einem Jugendclub in Leipzig-Grünau. Nur eine Handvoll Leute wollen ihn sehen, den heißesten Popstar der vergangenen DDR. Weitere 14 Jahre später gehe ich dann doch wieder zur Weihnachtsparty bei meiner Freundin, bei der viele DDR-Rocker auftauchen. Es ist viel Zeit vergangen. Jetzt bin ich neugierig, wie es ihnen geht und habe Lust, sie zu sehen. Ich erfahre, Ralf hat sich auch angekündigt. Ein Grund mehr, hinzugehen.